Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Ehem Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Clemens Messerschmidt. Clemens Messerschmidt kommt ursprünglich aus München, von Beruf Hydrogeologe als Grundwasserressourcen. Er lebt und arbeitet seit 1997 im besetzten Westjordanland in zahlreichen Projekten zum Wasser, sowohl technisch als auch politisch. Willkommen, Clemens, und danke, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, moin, Ahlan.
Was hat dein ursprüngliches Interesse an Palästina geweckt?
Ich muss sagen, dass eher Zufall war. Ich war politisch aktiv in vielen Ländern und kam aber nach Palästina beruflich durch Zufall. Mhm. Ich hatte ursprünglich in Jordanien Diplomarbeit gemacht und wollte gern wieder zurück in den Mittleren Osten. Und dann ergab sich die Gelegenheit für eine Stelle für ein paar Monate in Ramallah. Und da bin ich heute noch. Das war 1997. Okay. Ich bin also hingefahren und hängen geblieben.
Irgendwann hast du die Entscheidung getroffen, in Ramallah zu bleiben. Nach ein paar Monaten, also am Ende bist du dort 24 Jahren schon?
Ja, das ging sehr schnell. Also ich war nach einer Woche begeistert und super happy und wollte unbedingt länger bleiben. Open End, nach hinten offen. Ich habe nie festgelegt, dass ich für immer in Palästina bleibe, sondern vorläufig für immer.
Ja, und als Hydrolog in deinem Beruf hast du viele Expertise mit dem technischen Sachen von Wasser, aber du hast gesagt, auch mit der Politik. Und die Wassersituation in Israel-Palästina ist oft genannt als eine hektische politische Frage, eine Ursache für Konflikt über Ressourcen, vor allem in eine koloniale Beziehung zwischen Israelis und Palästinenser. Was ist eigentlich die Rolle von Wasser in dieser Besatzung oder in diese koloniale Beziehung?
Naja, also ich fange erst noch mal kurz an, weil es sind eigentlich mehrere Fragen, die du gestellt hast. Tatsächlich, ja, ich bin in ein technisches Projekt gegangen als Hydrogeologe, ein GTZ-Projekt damals zur Trinkwassererschließung und Trinkwasserversorgung für Wasserwerke in Ramallah und Nablus. Und wir haben dort im Wesentlichen, mein Hauptjob war, Brunnen gebohrt, soweit es möglich war. Mhm. Und das war eine technische Arbeit. Aber natürlich stößt man, ob man will oder nicht, ständig auf die ganzen politischen Barrieren und roten Haltelinien, die die Besatzung auferlegt. Also das ist sozusagen ein Hintergrundgeräusch, das nie aufhört. Egal was du tust, die Besatzung ist immer gegenwärtig. Und so haben wir also in dieser Arbeit, das kann ich dann noch sagen, auch immer mehr Probleme gekriegt mit dem Erfolg unseres Projekts. Aber ich habe mich auch immer mehr in die Hydropolitik bewegt, also tatsächlich auch die politische Seite zu betrachten.
Was meinst du, Probleme mit dem Erfolg des Projekts? Erfolg ist etwas Gutes, oder?
Nein, also mit dem mangelnden Erfolg des Projekts. Also ich kam Anfang 97 hoffnungsfroh nach Palästina und das war auch die Stimmung. Wir alle lebten in dieser Blase, in dieser Illusion, es gibt ja jetzt Oslo, bald gibt's einen Start und jetzt wird vorbereitet, wir bohren jetzt Brunnen, wir machen jetzt eine nachholende Wasserentwicklung. Wir holen das nach, was 20, 30 Jahre lang vorher unter der Besatzung nicht möglich war und verhindert wurde durch Israel. So, diese Hoffnung hat sich im Nachhinein eigentlich ganz schnell als Illusion herausgestellt, obwohl wir es nicht haben glauben wollen. Und manchmal hält der Glauben länger als die Wirklichkeit. Das kann man ja vor allem an der deutschen Bundesregierung studieren. Dieses Festhalten an einem Mantra gegen alle Belege.
Ja.
Das Problem war Bohrgenehmigung. Wenn ich es auf ein Wort runterbrechen soll, Bohrgenehmigung.
Ja.
Die Westbank ist sehr wasserreich und das Grundwasser ist sozusagen unter unseren Füßen. Aber die Palästinenser dürfen nicht ran. Sie dürfen es nicht benutzen, denn unter der Militärbesatzung herrscht ein Militärrecht, ein Ausnahmerecht, also kein ziviles Recht wie in Israel, sondern Militärdiktatur.
Ja.
Und im Wasser bedeutet das, wir dürfen nicht bohren. Wir kriegen einfach keine Bohrgenehmigung. Die wenigen Brunnen, die wir gebohrt haben, waren Ausnahmen und in bestimmten Gebieten nur und auch das war schnell vorbei. Und selbst die gingen nur mit unheimlicher Mühe. Aber im Wesentlichen besteht die Besatzung einfach nur daraus, zu sagen, ihr Palästinenser dürft nicht bohren. Ihr kommt an euer Wasser nicht ran. Das Wasser gehört Israel. Und das kann man jetzt, seit letztem Jahr, ist ja das Wort in aller Munde, die Annexion, das kann man als eine Wasserannexion bezeichnen. Israel hat die Wasserressourcen der Westbank annektiert. Sie sagen, das ist unser Wasser, Punkt.
Du sagst, es gibt einen Mangel von Bohrgenehmigungen, also sehr wenige Bohren sind überhaupt gebohrt. Ich habe oft gehört, dass ein weiteres Problem ist, wie tief darf man bohren? Dass PalästinenserInnen dürfen nur 50 Meter, wenn ich richtig mich erinnere, und dann die israelische Kolonien daneben können tiefer bohren, dann sie nehmen alle Grundwasser und PalästinenserInnen haben nichts übrig. Ist das richtig?
Ja, das höre ich auch oft und das ist einfach falsch. Das ist einfach faktisch falsch. Das ist ein Gerücht, das hält sich weiterhin. Ja, die Palästinenser dürfen nicht tief bohren. Nein, die Palästinenser, es ist anders. Die Palästinenser dürfen gar nicht bohren. Mhm. Nicht einen Meter, nicht 30 Zentimeter, nicht 20 Zentimeter. In Area C, das Dorf Schiftlik, das durfte seine Wasserleitungen nicht unter der Erde verlegen. Und in den C-Gebieten, die also unter vollständiger israelischer Kontrolle sind. Und selbst die Telefonmasten dort, diese alten Holzmasten, die sind nicht in den Boden eingelassen, sondern die ruhen auf Zementsockeln, ja, stehen lose auf dem Boden. Mhm. Du darfst gar nicht, überhaupt gar keinen Millimeter tief bohren unter der Besatzung. Punkt. Du darfst überhaupt nichts unter der Besatzung. Das ist Military Order Nummer 92 und dann vor allem Nummer 158 vom November 1967.
Und diese Gerücht oder Mythos, dass man nur nicht tief bohren darf, ist das, weil man auch Interesse hat, ein Mythos zu verbreiten, dass es gibt einen Wassermangel in Westjordanland. Du sagst, es gibt genug Wasser.
Das ist ein Missverständnis, ein Gerücht, was aufkommt. Ich verbringe meine Zeit nicht damit, rauszufinden, warum Gerüchte aufkommen. Ich habe genug zu tun, rauszufinden, was wirklich ist.
Okay.
Es ist nicht so. So, wir kriegen keine Bohrgenehmigung. Und das ist die wichtigste Zahl, ist die Zahl für den westlichen Aquifer. Das ist das mit Abstand größte Grundwasserbecken. Auf der westlichen Seite der Westbank, also angrenzend an Israel, das kriegt den ganzen Regen ab, hat das meiste Wasser, das frischeste Wasser, am besten erreichbar und so weiter. Die Zahl der Brunnen, die die Palästinenser seit 1967 dort gebohrt haben, neue zusätzliche Bohrgenehmigungen, beträgt null. Okay? Null.
Ja.
Das ist eine absolute Hydroapartheid. Nicht irgendwie so teilweise oder ein Stückweise.
Ja.
Genauso wie die Besatzung eine absolute Militärdiktatur ist, und zwar ganz offiziell. Keine teilweise oder annähernd oder irgendwie so, sondern Hok Hatzva'iha Samani, zeitweise militärische Herrschaft. Und diese zeitweise Spanne dauert jetzt halt schon seit 54 Jahren.
Bedeutet das auch eine Art von koloniale Herrschaft? Also wenn PalästinenserInnen gar nicht bohren dürfen, keine Genehmigung bekommen, dann können auch die israelische Behörden ihnen nichts bieten. Also es gibt kein Geschäft. Sie müssen einfach nichts haben.
Also die Wasserressourcen wurden von Israel de facto enteignet 1967 im Handstreich mit einem dürren Militärerlass von ein paar wenigen Zeilen. Alles Wasser gehört jetzt Israel, alles. Jede Quelle, jeder Brunnen, jedes Wadi, sogar die Wassertanks unter den Häusern, die Zisternen, die den Regen auffangen. Alles gehört Israel. Punkt. Diese vollständige Annexion des Wassers war zunächst mal einfach Ressourcenegoismus. Israel sagt, wir wollen das Wasser. Wasser ist wertvoll, wir wollen möglichst viel Wasser für die Bewässerung in Israel. Also wir wollen das Optimum, alles Wasser. Das ist die eine Seite, Wasser als Zweck. Die andere Seite ist Wasser als Mittel, Wasser als Waffe. Israel benutzt Wasser darüber hinaus und nachdem es bereits sich die Oberhoheit und Kontrolle über 100% der Ressourcen angeeignet hat, auch Wasser als Waffe politisch gegen Palästinenser, zur Vertreibung, ja, zum Niederhalten der Palästinenser. Also zum Beispiel Rabin hat damals gesagt, wir werden keinerlei Projekte von Industrialisierung oder Bewässerung erlauben, die die Palästinenser auf Gedanken bringen könnte für Eigenständigkeit, Souveränität und Unabhängigkeit. So, das ist ein Rational.
Ja, das ist sehr interessant, was du beschreibst. Ich kenne die israelische Seite besser als die palästinensische natürlich, und die politische Bedeutung von Wasser wurde auch eine lange diskutierte Sache. Es gibt einen alten Witz, meine Mutter hat mir erzählt, über Ben-Gurion, der gesagt wurde, es wird Dürre in diesem Sommer. Und Ben-Gurion sagt, oh nein, wo? Und die sagen, im Negev. Und er sagt, ah, okay, erleichtert. Ich dachte in den USA. Das sollte vielleicht zeigen, wie politisch ist diese Frage wirklich ist, als einfach eine Sache von Ressourcen. Aber du hast auch den Dorf Jiftlek erwähnt. Ich kenne dieses Dorf, ich war dort auch. Die Leute dort irgendwie überleben. Also das ist ein sehr hartes Leben, muss man sagen. Aber sie haben ein paar Schafe, sie versuchen irgendwie zu überleben. Was kann man machen, wenn die israelische Militärbesatzungsregime sagt, alle das Wasser gehört nur uns?
Und da kann man gar nichts machen. Das ist ja gerade der Witz. Diese technischen Projekte knallen gegen eine harte Betonmauer. Nur zu sagen, wir arbeiten technisch ohne irgendeinen politischen Druck auf Israel, kommt gerade nicht weiter. Die deutschen Projekte, und da komme ich jetzt zurück auf die Frage vorher, sind grandios gescheitert. Mein erster Workshop mit der GTZ damals hatte sich zum Ziel gesetzt, in Wasserwerk Ramallah, wir wollen unabhängiger werden von bestimmten Zukäufen von Wasser, die wir von Israel kaufen müssen, als das Wasserwerk. Heute ist es so, oder seit 2010, dass die Palästinenser nicht mehr Brunnen haben und mehr Wasser und dadurch unabhängiger in der Wasserversorgung geworden sind, sondern zum Beispiel die Stadt Ramallah selbst bezieht heute 100% ihres Wassers aus Israel. Wir kaufen das Wasser in großen Mengen von Mekorot und von der israelischen Wasserbehörde. Ja, also wir sind total abhängig vom Besatzer. Die Besatzung wird zu einem Kundenverhältnis. Die Palästinenser werden jetzt Kunden ihres eigenen Besatzers. Und das ist dann schon eine schrille, besondere Form. Du hast nicht nur eine Militärdiktatur, die herrscht, sondern du bist auch noch Kunde des Militärdiktators.
Ja, ja, also das heißt, es gibt trotzdem eine koloniale Beziehung zwischen die Israelis und Palästinenserinnen. Also das ist nicht nur eine Enteignung und Annexion, damit die PalästinenserInnen einfach verschwinden, sondern ein kompliziertes System, sodass sie für ihr Wasser bezahlen müssen. Und davon können die israelische Behörde profitieren und sie können auch kontrollieren, wie viel Wasser wird verkauft.
Vor allem kontrollieren, nicht vor allem profitieren. Der Wasserpreis ist nicht hoch. Mhm. Das ist auch so Gerücht, dass Israel sich damit eine goldene Nase verdient. Das stimmt nicht. Sondern es ist die Menge an Wasser, die wir kaufen dürfen, ja, oder die eben dann fehlt, ja. So. Es ist ein hochkompliziertes System. Israel hat ein absolutes Mikromanagement, was es jeweils irgendwo gerade zulässt oder verbietet. Israel hat im Wesentlichen eine Linie gefahren, wenn das Trinkwasser kritisch knapp wird, erlaubt Israel so viel, dass gerade genug ankommt, damit die Leute jetzt nicht sterben. Okay,
ja.
Aber wenn es um zusätzliche Mengen geht, gar ein menschenwürdiges Leben oder, Gott bewahre, um Bewässerung für palästinensische Landwirtschaft, dann hört der Spaß auf und dann ist rigoros Nein. In Jiftlek zum Beispiel haben die Leute etwa 20 Liter Wasser pro Tag aus der Leitung.
Ja.
20 Liter, das ist gar nicht, das ist einmal Klospülen, eineinhalb Mal Klospülen, das wär's. Für alles, für dein ganzes Leben. Aber damit kannst du überleben, damit kannst du überleben. Du brauchst zum Überleben als Gefangener im Kerker im Mittelalter ein bisschen Brot und ein Liter Wasser, 2 Liter Wasser am Tag. So, das reicht. Sterben tust du nicht. Aber ein menschenwürdiges Leben, das ist nicht möglich.
Wenn ich nicht irre, die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, sagt, man braucht 100 Liter pro Tag, pro Kopf.
Richtig. Die WHO sagt, das ist das Minimum für ein menschenwürdiges Leben. Auch die WHO sagt natürlich das zum Beispiel. Also internationale Praxis, es ist gar kein Recht, sondern es ist Praxis. In einer Ausnahmesituation, wenn du ein Erdbeben hast, einen Vulkanausbruch oder sonst eine Katastrophe und die Leute haben jetzt in irgendeinem Dorf, die gesamten Rohre sind kaputt, es gibt kein Wasser oder so, Aquila, Italien, Erdbeben, dann muss die entsprechenden UN-Organisationen müssen einen Notbedarf sicherstellen.
Ja.
Die humanitäre Minimum, wenn die Leute quasi noch in Zeltlagern wohnen, ja, weil es gerade das Erdbeben war. Das sind 20 Liter. Das ist die humanitäre Versorgung, 20 Liter.
Und das haben die Leute in Jiftlek täglich?
So, auf diesem Niveau werden all diese Dörfer in der Westbank von Israel stabil gehalten seit 54 Jahren. Ich sage immer, das ist wie die Besatzung bedeutet, jeden Tag ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. Es ist Katastrophenmanagement, Katastrophenstand, ja, unausgesetzt. Und zwar ganz egal, ob im Winter viel regnet oder wenig, in dem einen Jahr so oder so. Das ist völlig wurscht.
Weil es geht um Grundwasser.
Ja, weil die Palästinenser sowieso nicht bohren dürfen, auch wenn es viel regnet. Und?
Ja, okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Jetzt sind wir zurück von der Pause. Clemens, du hast erwähnt die GTZ, das ist ein deutsches Institut für was? Für Wasser, für Entwicklung, das ein Projekt in Palästina entwickeln wollte?
Ja, die GITS, heute heißt sie GITS, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, damals noch GTZ, ist sozusagen das Flaggschiff der deutschen Entwicklungszusammenarbeit weltweit, macht die ganzen technischen und anderen Entwicklungsprojekte. Unser Projekt war Abwasser und Wasser und mein Gebiet war Trinkwasserversorgung, Brunnenbohren und so weiter.
Also ich nehme an, die deutsche Regierung oder andere deutsche Institutionen investieren auch Geld dafür und du sagst aber, man kann nichts machen. Ohne Genehmigung hat man keine Möglichkeit, sogar 20 Zentimeter zu bohren. Also dann, was machen sie eigentlich? GITS oder GTZ in Palästina?
Genau, das war das Problem. Zunehmend im Laufe der 90er Jahre, noch vor der zweiten Intifada und dann natürlich vor allem auch während der zweiten Intifada, ging eigentlich nichts mehr. Wir hatten Projekte, wo wir Brunnen geplant haben oder Kläranlagen geplant hatten. Diese Planung allein für die Kläranlagen mit den ganzen Bauplänen und der Landbeschaffung und so, das ist schon richtig viel Geld. Das sind schon bei Kläranlagen Millionen Dollar. So, und wir haben dann diese Gelder bewilligt bekommen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, für das Entwicklungsministerium, BMZ, und dann haben wir das Geld nicht ausgegeben. Und das war der Worst Case für diese Entwicklungsorganisation. Du hast Geld bewilligt und gibst es nicht aus. Da gab es dann immer Ärger aus Deutschland, aus Eschborn. Ja? Wir haben euch doch das Geld bewilligt und jetzt gebt ihr es nicht aus. Und nächstes Jahr wieder.
Ja.
Da hört dann der Spaß für die auf. Okay, das sind die Probleme, die sich dann in der Bürokratie so darstellen, dass sie sagen, so geht's nicht weiter. Das Einzige, was natürlich hilft, wäre politischer Druck. Damals Außenminister Fischer oder wer auch immer, egal welcher Außenminister oder Entwicklungsminister in der Zeit, bei seinem Besuch in Israel, bei den guten Freunden, müsste man mal ansprechen, was ist denn mit den versprochenen Brunnen? Was ist denn mit den versprochenen Wassermengen in Oslo? Wieso kommt denn da kein Tropfen? Druck. Politischer Druck,
ja.
Der fiel aus, der fand nicht statt. Und damit wurde dann einfach zugesehen, wie das ganze Projekt in den Graben fährt, in den Sand, knirschend stecken bleibt und am Ende wurde einfach das ganze Projekt ausgeknipst.
Ja? Ja.
Die Gelder wurden eingestellt, die Deutschen haben sich verabschiedet aus dem Wassersektor. In den 90er Jahren waren die Deutschen noch stolz, haben gesagt, wir sind das größte Geberland, noch größer als die USA im Wassersektor in Palästina und so. Wir sind die Tollsten. Und dann einfach null. Inzwischen null. Seit Nibel.
Ja, ich finde, das ist vielleicht kein Thema von Bürokratie, sondern vor allem ein Thema von moralischen und ethischen Verpflichtungen. Du sprichst über Druck, politischer Druck. Es gibt einen berühmten Fall, dass Frankreich Entsalzungsmaschinen für Gaza liefern wollte mit französischer Finanzierung. Das wurde am Checkpoint abgelehnt. Und dann hat die französische Regierung viel Druck geübt und die israelische Regierung hat zugegeben und die Checkpoint geöffnet, sodass die Maschinen in Gaza geliefert werden konnten. Natürlich bleibt die Frage, wie kann man solche Maschinen benutzen, wenn man keinen Strom hat? Aber das ist eine getrennte Sache. Aber in Westjordanland gibt es diesen berühmten Fall in Salfit. Sicher, du kennst alle die Details, dass die Leute in Salfit wollten eine Kläranlage, dass die deutsche Regierung bereit zu finanzieren war. Aber dann haben die Israelis gesagt, ja gerne, aber diese Kläranlage muss auch die illegale Kolonien neben Salfit dienen. Und kannst du ein bisschen über diese Sache erzählen?
Ja, erst nochmal die Sache mit der Bürokratie. Das ist der Transmissionsriemen. Das ist nicht die Ursache, das habe ich nicht gesagt.
Ja.
Sondern über das läuft's. Die Ursache sitzt nicht bei der GIZ in Eschborn in der Nähe von Frankfurt, sondern die Ursache sitzt in Berlin, im Bundestag. Ist ja logisch. Die Politik, die deutsche Bundesregierung will keinen Druck auf Israel ausüben und dann entsteht das so. Ja?
Ja.
So, in Salfit zum Beispiel war es so, das war viele Jahre in der Planung gewesen, damals von der GTZ, schöne neue Kläranlage, eine kleine A-Zone nördlich von Ramallah, ländliches Gebiet, aber eben eine kleine Stadt und umliegende Dörfer sollen also eine schöne neue moderne Kläranlage bekommen. Israel hat dafür Druck gemacht, hat gesagt, die Palästinenser sollen gefälligst das Abwasser klären. Warum? Naja, ganz einfach, weil Israel ja das ganze Wasser, das Grundwasser aus dem Becken selber für sich nutzt. Also wir sollen das Wasser klären, was dann Israel als Trinkwasser pumpt.
Mhm.
So, dann gab es die Baugenehmigung. Und dann plötzlich, als die ersten Bulldozer aufs Land gefahren sind und die das Gelände vorbereiten wollten, palästinensische Bulldozer, kam ein Armeejeep, ein Soldat sprang raus und sagte, stopp, stopp, ihr dürft nicht. Doch, wir dürfen. Hier, schau, hier sind die Genehmigungen, alles Papiere und so. Nö, Schluss. Kuljundi Malik, jeder Soldat ist ein König, ja. So heißt es in der West. Okay? Der hat einfach gesagt, stopp. Dann Protest, was ist denn los? Ja, und dann kam das nachträglich. Wir wollen auf diesem Gelände, was jetzt schon seit Jahren geplant und genehmigt war, offiziell von Israel genehmigt war, wollen wir die Erweiterung der illegalen Siedlung Ariel vornehmen. Ariel liegt nur 4 Kilometer von Salfit entfernt.
Ja.
Okay? Die Kläranlage lag auf halbem Weg. Und dann sagten die Israelis ganz frech, wir wollen ein illegales Settlement erweitern, deswegen dürft ihr dort keine Kläranlage bauen, ihr müsst woanders. Was haben die Deutschen gemacht? Haben die Deutschen dann von ganz oben mit Druck gesagt, so geht's überhaupt nicht, wenn Israel so kommt, das sind bereits erteilte Genehmigungen, abgesehen von internationalem Recht und so weiter und illegalen Siedlungen. Deutschland beklagt ja mit Krokodilstränen, dass Siedlungen illegal wären und dann noch Erweiterungen angekündigt. Deutschland hat nichts gemacht. Die Israelis haben gesagt, okay, wenn ihr sagt nein, dann könnt ihr ja sehen, was passiert. Dann kriegt ihr gar keine Genehmigung. Also, was haben die Deutschen gemacht? Sie haben den Schwanz eingezogen und haben gesagt, okay, wir planen jetzt einen neuen Standort. Schlechter, ja, weiter weg, schlechter erreichbar vom Fließweg her fürs Wasser, technisch gesehen. Und vor allem natürlich auch sauteuer, das alles nochmal neu zu machen. Und so weiter. Und dann kamen die ganzen anderen Verwicklungen. Dann hat Israel noch gesagt, ihr müsst eine Wasserqualität in diesem Klärwerk erreichen, sehr viel höher als die, die in Israel vorgeschrieben ist. Und dann wurde noch gesagt, und ihr müsst auch noch die Abwässer der illegalen Siedlung Ariel mit aufnehmen und so weiter und so weiter. Ja? So, die Deutschen haben sich das gefallen lassen. Das ist der Drehpunkt, der Dreh- und Angelpunkt. Die Deutschen haben sich, als es hart auf hart kam, das gefallen lassen. Haben nicht gesagt, so geht's nicht, jetzt machen wir Gegendruck, sondern sie haben gesagt, okay, dann geben wir nach. Und so funktioniert die Besatzung. Israel ist dreist, bricht jedes Recht und wir sagen, okay, dann halt nicht. Schade.
Ja, aber die moralische Frage sollte sein, was sollte die deutsche Regierung anders machen? Wie? Sie können nicht mit Panzer in Westjordanland einmarschieren, um Kontrolle zu übernehmen. Sie sind begegnet mit einem militärischen Regime, der sagt, nur unter diesen Bedingungen dürfen sie in diese Wasserinfrastruktur investieren. Was ist die richtige Antwort aus der deutschen Seite?
Tausende Antworten. Also, wenn irgendein Staatsbesuch ist vom deutschen Außenminister und Entwicklungsminister und dann ist die Pressekonferenz, der braucht es doch nur mal aussprechen. Der müsste doch nur einmal laut in alle Kameras in der Welt sagen und Israel hier verhindert das bereits zugesagte Projekt für die Erweiterung von illegalen Siedlungen. Hier sind die Papiere, hier sind die Dokumente, hier auf Hebräisch und auf Englisch mit Stempel, ja, alles. So schaut's aus. Israel torpediert den sogenannten Friedensprozess. So, allein das auszusprechen,
ja.
Wenn die BRD allein eine öffentliche Stellungnahme verfasst hätte, wenn eine offizielle diplomatische Note verfasst worden wäre, das wäre schon ein ungeheurer Druck gewesen. Wenn der nicht reicht, dann musst du einen Schritt weitergehen, Schritt für Schritt für Schritt. Israel ist von Europa abhängig, nicht Europa von Israel. Israel ist ein Land mit einer Bevölkerung so groß wie Österreich. Europa ist nicht von Österreich abhängig. Israel ist aber vom europäischen Markt abhängig. Israel braucht für die Importe, Exporte Europa. Israel genießt bevorzugte Bedingungen wie kein anderes Land außerhalb Europas auf der ganzen Welt. Dass sie nicht diese Zölle, diese Einfuhrzölle nach Europa zahlen müssen. Das sogenannte Assoziierungsabkommen. Israel bricht all die Bestimmungen jeden Tag und wir lassen es zu. Europa hat unglaubliche Druckmittel, übrigens auch symbolische Druckmittel. Man könnte sagen, okay, Israelis brauchen jetzt eine Visumpflicht, wenn sie nach Europa reisen. So wie alle anderen Länder auch. Was glaubst du, was das für einen Aufschrei gäbe? Man könnte sagen, Israel nimmt nicht mehr teil am Eurovision Contest.
Ja.
Lächerlich, also wirklich lächerliche Maßnahmen. Die würden für einen Aufschrei in Israel sorgen. Aber man muss vor allem bereit sein, diese Schritte weiterzugehen. Dann knickt Israel sofort ein. Wenn Israel spürt, dass erst die Beschwerde und dann das Geschrei, das ist Antisemitismus, neuer Hitler, bla bla bla, ja, dass das nicht hilft, dann gibt Israel sofort nach. Aber sofort,
ja.
Wenn es sich wirklich herausstellt, dass der Gegenüber das ernst meint. Israel ist wahnsinnig druckempfindlich. Es ist eine Mär zu glauben, Israel sei nicht druckempfindlich. Im Gegenteil, die monitoren exakt jede kleinste Gradverschiebung.
Ich stimme zu natürlich, aber wenn man sieht, wie die deutsche Regierung sich gegenüber Israel behandelt, dann sind sie die druckempfindlich und nicht die Israelis.
Genau, das ist eine verkehrte Welt. Die Deutschen tun so, als würden sie Druck ausgesetzt. Aber das ist ein eingebildeter Druck. Das ist eben genau diese Staatsräson von Angela Merkel. Zu sagen, für Israel gelten andere Gesetze als für jedes andere Land der Erde. Israel hat das Recht, internationales Recht, Völkerrecht, Tag und Nacht systematisch zu brechen. Und wir unternehmen nichts dagegen. Bestenfalls beklagen wir es. Das ist die Staatsräson. Das ist der Inhalt der Staatsräson. Und damit macht sich die BRD zum Kumpan der Besatzung. Zu einem Partner, der mitmacht, der mitspielt, der das zulässt, der das ermöglicht.
Du hast über diese Dilemma, also deutsche PolitikerInnen lieben diese Diskussion über Dilemma zu besprechen und du zeigst das Weg aus von diesem Dilemma, wenn die deutschen Behörden sind mit israelischen Bedingungen konfrontiert, sie können Druck üben, weil sie stark sind. Aber du als Mitarbeiter in Westjordanland, hast du auch manchmal solche Dilemmas, wo zum Beispiel ein israelischer Soldat oder ein Vertreter der israelischen Wasserfirmen Mekorot ist staatsgehörte israelische Wasserinstitut, und sie können zum Beispiel zu Giflect kommen und zu dir und sagen, lieber Clemens, schaut uns, wo ein Wassertank gibt oder wo man Wasser bohrt oder was, und was kannst du dann machen als individuell, nicht als Staat wie Deutschland?
Nein, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, nein, Israel kommt jetzt nicht zu mir oder zu ausländischen Projekten und sagt, könnt ihr uns helfen? Israel kümmert sich schon selbst um das, was es durchsetzt.
Du meinst, Mekorot-Leute kommen in Giflic mit militärischer Begleitung, nehme ich an, um zu beobachten mit ihren Augen, ob die Menschen illegal bohren, ohne Genehmigung oder was?
Natürlich, jeden Tag, Tag und Nacht. Wenn wir eine Genehmigung für irgendeinen Bau, das muss ja nicht ein Brunnen sein, aber egal, sagen wir Brunnen, in der Westbank bekommen haben, übrigens nicht nur in den C-Gebieten, sogar in den A-Gebieten, in den Autonomiegebieten dürfen wir nicht bohren, übrigens. Also das ist auch nicht bekannt unter Oslo.
Ja.
Wir dürfen gar nicht bohren, also auch nicht in den A-Zonen. Aber wenn wir eine bekommen haben, wenn der erste Laster oder der erste Bagger dahin fährt, dann ist innerhalb von spätestens einer halben Stunde der erste israelische Jeep da. Die monitoren alles, die fahren da die ganze Zeit hin und her. Die sehen das kommen, sagen, wo sind eure Genehmigungen? Zeigt erstmal. So, ganz hemdärmlich.
Und wer gibt ihnen den Schlüssel, wenn ein Gebäude gibt? Also, oder es gibt einen Zaun umherum, den Bohren?
Nein, es gibt keinen Zaun. Eine Bohrstelle ist ein offenes Gelände, da fährst du einfach rein. Manchmal, ja, später wurden manchmal Zäune gebaut, aber nicht wegen der Israelis. Und es würde auch kein Bohrunternehmer wagen, den Israelis den Zutritt sozusagen gewaltsam zu verwehren. Wenn der Jeep kommt, dann fährt er da einfach rein, dann machen sie das Tor auf. Also da ist völlig klar, wer ist Herr und wer ist Hund.
Ja.
Und auch die ganzen ausländischen Projekte, auch amerikanische, würden niemals einem kleinen Soldaten verbieten, auf eine große Baustelle, Bohrstelle zu gehen. Also das muss man schon sehen. Jeder Soldat ist ein König, Punkt. So.
Aber ich meine, das stellt die internationale Mitarbeiter wie du in eine sehr unangenehme Situation. Du hast dein Projekt, wenn du zum Beispiel eine Wasserkläranlage in Deutschland kümmerst, darf keine einfach Person auf der Straße reinkommen und gucken, wie tief ist es oder wie groß ist das und so weiter. Aber in welchem Land können die Soldaten das machen und du kannst nichts dagegen machen.
Richtig, das muss man einfach begreifen. Was das Regime Israels in der Westbank ist, eine Militärdiktatur. Das ist nicht annähernd oder irgendwie oder ein bisschen, sondern es ist 100% Militärdiktatur. Es gibt nicht mal eine dünne Haut an Illusion, dass es dort politische Rechte für Palästinenser gäbe. Nein, es ist Militärrecht. Punkt. Jeder Paragraph des Militärrechts kann auch im Handstreich einfach außer Kraft gesetzt werden. Von dem Soldaten vor Ort, der sagt, das ist jetzt hier Security Zone, verschwindet. Kann er sagen.
Ja.
Militärdiktatur, so wie Pinochet. Militärdiktatur, koloniale Diktatur, so wie alle guten Kolonien Europas im 18. und 19. Jahrhundert. Das war auch Militärrecht. Die Inder wurden nicht gefragt oder die Algerier wurden von den Franzosen nicht gefragt. Das war nackte, durchgesetzte Gewalt. Und dieses Regime hat halt Israel in den besetzten Gebieten bis heute.
Du hast vorher gesagt, dass die israelische Behörden nutzen Wasser als politische Mittel, um Kontrolle zu haben, nicht unbedingt um Profit zu machen. Also es geht nicht um den Preis des Wassers, sondern über die Mechanismen, Wasserressourcen zu beobachten, kontrollieren und auch Einfluss zu haben. Also wenn das nicht für Profit, dann mit welchem Zweck? Versuchen die israelische Behörde, die PalästinenserInnen rauszutreiben durch diese Druck, sodass wenn sie keine Wasser für Landwirtschaft haben, dann müssen sie verlassen?
Also, wir sprechen jetzt über das große Bild, the great picture, grob gesehen, und über die Westbank, nicht Gaza.
Ja.
Das Hauptspiel, die wichtigste Grundlage und zunächst mal auch anfangs historisch ab 1967 war Zugriff und unilaterale, exklusive Kontrolle über Wasserressourcen. Israel will alles Wasser für sich selbst. Punkt. So, das ist absolut vordringlich. Und die Logik der Besatzung und auch der 1000 einzelnen Maßnahmen ist die, zu sagen, wir müssen die Palästinenser davon abhalten, dieses Wasser, dieses Grundwasser selber zu nutzen, zu pumpen, zu fördern, weil das Wasser, was Palästinenser aus Brunnen in der Westbank, aus diesen Bergen in der Westbank entnehmen, fließt dann nicht mehr als Grundwasser nach Israel hinein. Das Wasser, was Palästinenser pumpen, fehlt in israelischen Brunnen, ja, in der Nähe von Tel Aviv oder Rosh Ha'Ain oder was auch immer. Ja. So, das ist ein nachvollziehbarer, technischer, hydrologischer Ressourcenegoismus.
Ja. Ja.
Wir müssen verhindern, wir Israelis müssen verhindern, dass die Palästinenser dieses Wasser nutzen. Okay? Der Kuchen ist begrenzt, wir wollen alles. Dann kommen diese Maßnahmen zustande. Darüber hinaus gibt es immer mehr, seit 2011 wirklich stark zunehmend und auch dokumentiert, auch wirklich genauestens von der UNO, von OCHA und so weiter dokumentiert, von 1000 Organisationen dokumentiert. Also das findet alles am helllichten Tageslicht statt. Nichts ist versteckt oder irgendwie unsichtbar. Gibt es einen neuen Trend, nämlich dass Israel Wasser als Waffe verwendet. Wasser als ein super Mittel für Ethnic Cleansing, für Vertreibung, entweder offene, direkte oder indirekte Vertreibung, indem du den Palästinensern die Lebensgrundlage entziehst. Also zum Beispiel gibt es immer mehr Fälle, dass Israelis Regenwasserzisternen zerstören. Das ist einfach ein Loch im Boden, ausgekleidet, im Gestein, in dem der Regen im Winter gesammelt wird. So, das sind 50 Kubikmeter, 50.000 Liter, so in der Regel. Ja. Die sind teilweise hunderte Jahre alt, aus osmanischer Zeit. Die liegen irgendwo in den Hügeln, in den Tälern, an den Abhängen. Und da gehen dann die Schäfer im Sommer mit ihren Ziegen und ihren Schafen hin und ziehen Wasser mit dem Eimer raus, sodass die was trinken können, die Tiere. Da sagt Israel jetzt, die haben keine Baugenehmigung, die sind illegal. Military Order Nummer 158, wo ist euer Permit? Ihr habt keinen Permit, also wir reißen die ein. Dann sagen sie manchmal, die Israelis, Ja, wir müssen ja die israelischen Ressourcen schützen. Das sind illegale Entnahmen, die fehlen uns. Das ist natürlich ein Hohn. 50 Kubikmeter Wasser, ja, ist gar nichts. Denn es sind ja einmal im Jahr,
Ja.
das sind 50 Kubikmeter im Jahr, die so eine Zisterne hergibt. Ein guter Brunnen von den Israelis in Israel oder auch in der Westbank, ja, der gibt 200, 300, 400 Kubikmeter pro Stunde,
Pro Stunde.
nicht pro Jahr, pro Stunde. Okay? Ein guter Brunnen ist 250 Kubikmeter pro Stunde. So, das sind 50 Kubikmeter im Jahr. Da geht es nicht um Wasser. Das ist völlig offensichtlich. Wasser ist ein Vorwand. Worum es geht, ist, dass die Israelis dadurch verhindern, dass diese Schäfer viele Quadratkilometer Land mit ihren Schafen und Ziegen weiter nutzen können. Die grasen dort und die laufen aber nur dann, ja, die ganze Strecke bis dahin und sind dann da den Sommer über und wochenlang nur dann, wenn sie was zu trinken haben. Wenn Israel es schafft, dass das nicht mehr klappt und diese Hirten dort nicht mehr hingehen, dann ist dieses Land leerstehendes, brachliegendes Land und dann kann nach Israels perverser Rechtslogik dieses Land enteignet und in Staatsland umgewidmet werden.
Ja.
Und dann kann es für Settlements genutzt werden. So, also es geht um Land. Es geht da um Land. Bei diesen Maßnahmen, das sind Maßnahmen, die zwar Wasserstruktur betreffen, aber als Mittel für einen ganz anderen Zweck.
Du hast gesagt, was du erzählst, jetzt geht um Westjordanland, aber nicht um Gaza. Ich weiß, dass Gaza nicht dein Arbeitsort ist, aber trotzdem bist du Experte und ich würde sehr gerne hören, auch ein paar Wörter über Gaza. Dort geht es vielleicht nicht genau um Land, weil die Israelis wollen eigentlich Gazastreifen nicht mehr besiedeln. Und dort können auch nicht die Soldaten einfach reinkommen und verbieten. Ist die Situation in Gaza ganz anders?
Ja, natürlich, völlig anders. Ich sage immer, Gaza ist das Gegenteil von der Westbank. Es ist alles umgekehrt. Also Israel hat keine Lust mehr, Gaza als Land einzunehmen seit etwa 1954 oder 56.
Ja.
Okay? Sind die auf das Land nicht mehr scharf, einfach weil es da zu viele Palästinenser gibt. Und solange man die Palästinenser dort nicht vertreiben kann, ist es für die Israelis mehr Ärger als Gewinn. Außerdem hat natürlich Gaza wenig Wasser. Gaza war früher ein wunderbares Land, also vor 100, 200 Jahren, weil dort die Wasserstände sehr flachgründig sind. Man braucht nicht tief bohren. Man kann ein paar Meter tief in den Boden graben, dann hat man schon Wasser. Bei uns in der Westbank, da müssen wir für unsere Tiefbrunnen 3, 4, 5, 600 Meter, 700 Meter tief bohren für das Wasser. Das ist richtig teuer, aber lohnend. So, Gaza hat wenig Wasser, aber es war damals eigentlich früher betrachtet als wasserreich, als Oase. Während der britischen Mandatszeit auch noch. Und dann passierte etwas. Das nennt sich die Nakba. Der Bezirk Gaza unter dem britischen Mandat ist auf ein Viertel geschrumpft, nämlich auf das, was wir als den Gazastreifen heute kennen. Und gleichzeitig hat sich die Bevölkerung vervierfacht.
Ja.
Ja? Das waren die Vertriebenen mit entweder Terror und Einschüchterung oder mit Gewalt vertriebenen Palästinenser aus den umliegenden Dörfern und Städten.
Ja.
Ja, die teilweise auf Laster gepackt wurden oder teilweise losmarschiert sind mit vorgehaltenem Gewehr Richtung Gaza, die dort saßen. Und dort war 1948 die Wasserversorgung katastrophal. Viel schlimmer als heute übrigens. Dort gab es nicht mal die 20 Liter pro Kopf und Tag,
Ja.
so wie in Schiffbrück. Es sind sogar einzelne Menschen damals verdurstet. Das war wirklich absolute Katastrophe. Aber vor allem waren damit die Weichen gestellt. Das ist jetzt ein Stück Land, viel zu klein, um all diese Menschen zu versorgen und vor allem wassertechnisch zu versorgen. Für die große Zahl an Menschen auf dem kleinen geschrumpften Streifen reicht das Wasser nicht seit 1948. Im Gegensatz zur Westbank, wo die Besatzung 1967 die große Wende gebracht hat. Ja? Vor 1967 durften wir bohren, seit 67 nicht mehr. Ist es in Gaza katastrophal und es ist schon seit 48. Und übrigens auch das Gegenteil, oder zumindest anders ist die israelische Politik. Israel hat in Gaza längst nicht so scharf Brunnenbohrungen unterbunden und verhindert wie in der Westbank. Weshalb? Nun, da reicht ein Blick auf eine hydrogeologische Karte. Gaza liegt im abströmigen Bereich, downstream riparian. Das heißt, das Grundwasser, was in Gaza vorhanden ist, fließt nicht nach Israel hinein, sondern wenn, dann kommt es aus Israel und fließt nach Gaza hinein oder es fließt von Gaza ins Mittelmeer.
Ja.
Das heißt, wenn Gaza viel Wasser pumpt, fehlt kein Tropfen in Israel. In der Westbank ist es andersrum. Das Wasser fließt von den Bergen der Westbank nach Israel hinein. Wenn wir einen Brunnen bohren und kriegen dort 1 Million Kubikmeter im Jahr Wasser raus, dann fehlt diese 1 Million Kubikmeter in Israel. Das ist eine andere Logik, ressourcenegoistische Logik. In Gaza hat Israel viel mehr zugelassen, die ganzen Jahrzehnte bis 2005, dass die Palästinenser sehr viel Brunnen bohren. Sie haben teilweise es verhindert, aber längst nicht so stark. Sogar viel zu viele Brunnen bohren, viel mehr als der Aquifer, als der Grundwasserleiter hergibt. Gaza ist wassertechnisch übernutzt schon seit den 70er, 80er Jahren.
Ja.
Okay? Und Israel war natürlich bis 2005 im Gazastreifen. Israel hat auch während der zweiten Intifada im Gazastreifen 1200 Brunnen zerstört, als Strafmaßnahme.
Ja? Ja.
So, Handgranaten in den Brunnen geworfen, mit dem Bulldozer zusammengeschoben, die Pumpe gesprengt und so weiter. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, einen Brunnen zu zerstören und Israel hat da auch viel Fantasie bewiesen. So, Gaza ist nicht, es ist heute ein Katastrophengebiet, wenn man davon ausgeht, dass Gaza sich selbst versorgen soll. Das geht nicht. Die Westbank hätte reichlich Wasser. Die Westbank ist eines der wirklich wasserreichen Gebiete im ganzen Mittleren Osten. Gaza ist katastrophal wasserarm, wenn man sich die Bevölkerungsdichte sich anschaut.
Danke, Clemens, für deine Zeit.
Sehr gerne. Alles Gute.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIP aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Erham Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Website ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in der Verwendung Zweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören!